Es freut mich, dass so viele Leute hier sind, trotz des schönen Wetters, und darf nun unseren ersten Referenten, Herrn Fritz Ammann, bitten.
Ja, zuerst recht herzlichen Dank für die Einladung, dass auch mir als politisch tätiger Unternehmer in Vorarlberg diese Gelegenheit geboten wird, an dieser Initiative als Referent teilzunehmen, und möchte eine kleine Anekdote erzählen, weil mir ist einiges passiert die letzten Tage. Es haben verschiedene Bürgerinnen und Bürger des Landes angerufen und gemeint, zu was jetzt hier geredet wird und was der Vizepräsident, der Landtagsvizepräsident hier machen wird. Und eine ältere Dame, die hat mir keine Ruhe gelassen, die hat dreimal angerufen und gesagt, ja, ist das jetzt eine Veranstaltung für die S18 oder gegen die S18? Soweit auch die Situation, in der wir da derzeit stehen, wenn wir über Open Source reden, wer weiß das schon, was das bedeutet und was dahinter steckt. Und das war für mich ein signifikantes Beispiel, dass es höchste Zeit ist, hier auch in die Öffentlichkeit zu treten. Mein Bart wird sein, eben diese Doppelfunktion Unternehmer und Abgeordneter des Landtages als Softwarepatente sind eine Gefahr für die KMUs, wie auch ich bin, und damit für den Standort Vorarlberg. Ich habe mir vorgenommen, den trockenen Vortrag meinerseits ein bisschen zu strukturieren, einen Einstieg, dann einige Begriffe, die vielleicht nicht alle so sehen oder neu sind, dann den Fall EU und Microsoft, die grundsätzliche Problematik, den Landesbezug, den wir dazu haben, die Ziele des Rechtsschutzes, auch die maßgeschneiderten Rechtsschutzsachen für die Software und zum Schluss die Forderungen, die wir aus unserer Sicht an eine Regierung stellen müssen. Wenn die EU also eine Klage über 500 Millionen Euro gegen ein Unternehmen wie Microsoft einbringt, dann wird man als Unternehmer hellhörig. Schließlich kann es sich bei einer solchen Größenordnung nur um ein großes Vergehen handeln. Ich möchte in meinem Referat aber nicht auf den Corpus Delicti eingehen, sondern mich interessieren vielmehr die systemischen Zusammenhänge sowie die Folgen einer solchen weitreichenden Entscheidung. Die Begriffe. Das EU-Kartellamt klagt Microsoft wegen rechtswidriger Ausnutzung seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich Desktop-Betriebssysteme, weil damit bewusst, dass der Wettbewerb im Serverbereich behindert wird. Was ist der marktbeherrschende Stellung? Wie kommt das zustande? Hier sind im Vorfeld ein paar Begriffe zu klären. Monopol. Ein Monopol nennt man eine Marktsituation, in der mit großer Überlegenheit nur ein Anbieter die Preise und das Geschehen kontrolliert. Das Wort lässt sich auf das griechische Monos allein und Polein verkaufen zurückführen. Die bekanntesten Monopole sind Telekom. Denken Sie dabei an die quasi Monopolisten im Ortsnetz und auch an die Analogbereiche. Post im Briefversand mit dem Briefmonopol, die Bundesbahn, Microsoft bei Betriebssystemen für Personal Computer. Und die Entstehung eines Monopols, staatliche Barrieren, staatliche Einwirkung auf den Markt, zum Beispiel das Wasser, auch die Energie, und da sieht man in der Regel auch die Versorgungskartelle, dann die hohe Markteintrittskosten für zum Beispiel Forschung und Entwicklung ohne Distributionsnetze, Marktmacht zeigt sich in Preisführerschaft, meist aber durch Anhäufung eben von Patenten. Der Monopolist kann eine Monopolsituation dort aufrechterhalten, wo er eine nötige Ressource kontrolliert, zum Beispiel intellektuelles Eigentum durch ein Patent. Beherrschung einer dominanten Ressource, wie zum Beispiel einen Kanal, ein Leitungsnetz oder die Ausbildungsressource der Menschen. Und Beherrschung der Ressource Mensch, meine Damen und Herren, hier lauert meines Erachtens tatsächlich die größte Gefahr, obwohl davon noch sehr viel zu wenig gesprochen wird. Anscheinend ein Tabuthema, aus welchen Gründen auch immer. Zum Status quo. Wir lehren unseren Kindern ein Computerprogramm, für das wir als Erwachsene eine Lizenz zahlen, weil die Allgemeinheit dies anscheinend fordert und weil wir von unserer Trägheit dominiert werden. Meine Frage dazu, welches Unternehmen in diesem Raum sieht sich in der Lage, die Anwenderprogramme in seinem Unternehmen auf Open-Source-Produkte umzustellen? Ich behaupte rein technisch vielleicht 80%. Wegen der verbreiteten Skepsis gegenüber dieser Chance und der Umschulungsträgheit der Mitarbeiter können sich das noch eventuell 5% leisten. Und das nennt man schlicht und ergreifend Monopol. Also dürfen wir uns an dieser Stelle wirklich die Frage stellen, ja, wir müssen uns diese Frage stellen und gefallen lassen, welchen Weitblick wir in der Bildungspolitik einsetzen. Fördern wir Wissen oder Monopole? Sollten wir nicht erst recht in den Schulen und in den Wirtschaftsförderungsinstituten auf die Chance der Open-Source-Produkte aufmerksam machen? Zum Begriff Kartell. Das ist ein Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung. Ein Verstoß gegen das Kartellrecht erfolgt nicht allein aufgrund dieser Position oder durch Übernahme eines anderen Unternehmens. Ein Verstoß gegen das Kartellrecht ist vielmehr ein Missbrauch der beherrschenden Stellung. Dies ist denkbar, wenn für die Übernahme zur marktbeherrschenden Stellung Mittel aus überhöhten und diskriminierenden Preisen oder anderer missbräuchlicher Praktiken zustande kommt. Die EU wirft Microsoft vor, sie hätten im Desktop-Betriebssystem ein Monopolprodukt und darin Dinge eingebaut, die zwingend ein Microsoft-Serverprodukt fordern, um funktionsfähig zu sein. Es wurde damit die Kompatibilität zu anderen Produkten bewusst und ganz gezielt gestört und damit bewusster Wettbewerb unter Ausnutzung der anerkannten Monopols von Microsoft verdrängt. Als Unternehmer sage ich, wenn der Markt sich diese Manipulationspolitik vom Lieferanten gefallen lässt, dann soll er es geschehen lassen. Als Politiker sage ich Ihnen, wenn diese Entwicklung durch staatliche Patentämter sogar noch beschleunigt werden, beziehungsweise auf Allgemeinkosten, ich denke dabei an die Ausbildung, öffentliche Verwaltung oder überhaupt auch öffentliche Ausschreibungen, derartige monopolistische Produkte unterstützt werden, dann ist das sowohl wirtschaftspolitisch als auch gesellschaftspolitisch. Nicht mehr zu verantworten. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn ein Ministerium Lizenzabkommen mit einem Unternehmen, Beispiel Microsoft, trifft und damit die Schulen zwingt, ein Produkt einzusetzen, das im Grunde nur das Monopol fördert und auch bestätigt. Den Begriff Patent, ich habe vorhin Patentämter angesprochen, ein Patent ist quasi ein offener Brief, durch den ein Privater von einer staatlichen Institution ein Recht erhält. Dies sind meist zeitlich begrenzte Monopole für die wirtschaftliche Nutzung einer Erfindung. Nach dem Patentgesetz sind nur technische Erfindungen, die neu sind und einen wesentlichen Fortschritt der Technik bedeuten, patentfähig. Also keine wissenschaftlichen Theorien oder mathematischen Methoden, Heilverfahren oder andere ähnliche Dinge. Und die Dauer beläuft sich meist auf 20 Jahre. Ein Weltpatentschutz gibt es noch nicht. Und zahlreiche zwischenstaatliche Abkommen führten zum Beispiel zum Europapatent. Lassen Sie mich einen kleinen Exkurs machen. Nun, wenn das staatliche Patentamt der USA 2004 den Doppelmausklick als technische Errungenschaft für Microsoft patentiert, dann zeigt es in einem winzigen Ausschnitt die eigentliche Dramatik des Themas auf. Dass der Griff zur Maus künftig lizenzpflichtig wird, ist kaum zu befürchten, aber immerhin beweist Microsoft, dass man sehr sorgfältig und auf jede eigene Idee oder gestohlene Idee achtet, aus der sich vielleicht Geld machen lässt und den Wettbewerb buchstäblich in den Griff bringt. Da stellen sich mir so einige Fragen wie: Welches konkurrierende Unternehmen der Welt kann es sich finanziell leisten, mit Microsoft in Patentstreit zu gehen? Oder welches Lobbying und welche Empfänglichkeit ist notwendig, um derartige Patente offiziell auch zuzulassen? Das erwähnte Patent wurde vor wenigen Monaten erst eingetragen. Welchen Zusammenhang hat dieses Patent mit der ursprünglichen Absicht, die Erfinder zu schützen, vielleicht vor den ganz Großen zu schützen, die Forschung und die Entwicklung in einem Staat zu fördern? Versagt hier nicht überhaupt der Staat? Patente machen nach volkswirtschaftlichen Berechnungen nur dann Sinn, wenn die Entwicklungskosten erheblich höher sind als die Kosten, die zur Entwicklung einer Kopie der Erfindung notwendig sind. Darauf möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurückkommen. Den Begriff Urheberrecht. Wenn wir schon von Patenten sprechen, dann müssen wir uns auch mit dem Begriff Urheberrecht befassen. Dieses Recht ist gesetzlich geregelt und besagt, dass für eine Schutzvoraussetzung zwingend notwendig ist, dass das Werk keine persönliche, geistige Schöpfung ist, das sind also Texte, Zeichnungen, Musik oder auch Reden, was auch für meine Rede gilt. Meine Rede ist grundsätzlich geschützt, aber ich habe die Möglichkeit, Ihnen zu sagen, Sie können meine Worte mit oder ohne Zitat verwenden. Das mache ich am besten jetzt und gleich. Meine Rede ist frei zur Verfügung. In diesem Zusammenhang stoßen wir aber auf ein riesiges Gebiet, wo wir den Begriffen Open Content, Creative Commons begegnen. Begriffe, die im Rahmen der Open Source Initiative für Adelberg noch einige Male auftauchen werden. Es handelt sich um sowas wie Zitatfreigabe, Freigabe zur Kopie oder Verwendung und Änderung ohne Einschränkung durch den Urheber. Übrigens eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Das könnte ein Gegengewicht zur Patentwut der Mächtigen werden und die freie Weitergabe von Wissen auch für die Zukunft retten. Der Urheber soll nach einem einheitlichen System, ein Beispiel wären Symbole, entscheiden können, wie sein geistiger Output verwendet werden kann. Das kann die Angst vor Lizenzverfolgungen eindeutig eindämmen. Für derart positive Entwicklungen hat der Gesetzgeber allerdings noch keinen gesetzlichen Rahmen gefunden. Dazu ein Hinweis. Der umstrittene Entwurf der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Urheber- und Patentrechte wurde kürzlich vom Europäischen Parlament beschlossen. Die Richtlinie gewährt den Rechteinhabern Ansprüche auf Zerstörung, Rückruf oder das endgültige aus dem Verkehr ziehen illegaler Waren sowie eine finanzielle Entschädigung dafür, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche und dies nicht nur im gewerblichen, sondern auch im privaten Bereich. Die Umsetzung dieser Richtlinie sollte sehr bald in den Mitgliedstaaten erfolgen. Das macht die Open Source und Creative Commons natürlich als Initiative noch aktueller und man darf sich fragen, ob es wirklich die kleineren Unternehmen oder gar Privatpersonen sind, die dieses Gesetz nutzen können. Sicher nicht, denn dabei werden hohe Rechtsanwaltskosten anfallen. Eigentlich ist diese Richtlinie ein großer Rückschlag für die geistige Freiheit sowie ein Rückschritt für eine gesellschaftliche Entwicklung. Und aus diesem Grunde habe ich mich vehement bei Infrastrukturminister Gorbach dafür eingesetzt, dass dieser in Brüssel gegen die Richtlinie stimmt. Was unser Vertreter nach meiner heftigen und persönlichen Initiative im Gremium dann auch tatsächlich getan hat. Ein kleiner Erfolg, den es aber jetzt und nachträglich erst recht im EU-Parlament zu bestätigen gilt, wo wir alle ganz, ganz gut aufpassen müssen, wann diese zeitliche Abfolge ist und wie diese Entstehung dann auch drüber kommt. Nun, unter was fällt die Software? Hier scheint lange Zeit Unklarheit geherrscht zu haben. Ist Software nun ein geschriebener Text, ein Werk, eine Textfolge oder was ist das eigentlich? Nun liegt die Zuordnung auf dem Tisch. Software ist ganz was anderes. Es ist eine Logik und benötigt eine eigene patentrechtliche Sparte. Man darf gespannt sein, wann die Anwälte der Nation darauf kommen, die Logik der Sprache patentfähig zu machen. Derzeit kann man Software bzw. Algorithmen nicht patentieren lassen. Aber das soll sich schon bald ändern. Besser gesagt, man kann schon ein Patent anmelden, aber es ist noch nicht rechtskräftig. In den USA sind bereits 30.000 Patente angemeldet, nicht rechtskräftig, aber es wurden zum Beispiel schon Prozesse mit diesen Patenten gewonnen. In Deutschland wird erwartet, dass die US-Praxis übernommen wird, wo nahezu jede Idee patentierbar wird. Die Anforderungen wurden bereits drastisch gesenkt, was zu der erwähnten Flut von solchen Patentanmeldungen geführt hat. Schon lange ist es volkswirtschaftlich nachweisbar, dass staatlich garantierte Monopole, das sind auch erteilte Patente, erheblich mehr schaden als Nutzen stiften. Da das Patentwesen fester Bestandteil vieler Geschäftspläne ist und das Verhalten der Akteure seit langer Zeit prägt, kann man diese Monopole nicht kurzfristig abschaffen. Das ist richtig. Aber diese stete gesetzliche Aufrüstung und der damit im Zusammenhang stehende Monopolisierung sind für die Wirtschaftsentwicklung nahezu unverantwortlich. Hier getraue ich mich, die Frage zu stellen, welche Industrie kauft sich so viel Politik, damit eine solche Entwicklung überhaupt möglich ist? Es ist mehr als kurios, wenn eine Idee als flüchtiger Ausdruck unseres Denkens und damit als Eigentum anerkannt wird. In dem Augenblick aber, in dem diese Idee unseren Kopf verlässt, wird sie zum Allgemeingut und der Empfänger dieser Idee kann sich gegen den Besitz gar nicht wehren. Dieser natürliche Vorgang soll nun patentfähig werden? Gestatten Sie mir noch einen Endkurs. Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA, sagte dazu: Ideen müssen sich frei ausbreiten können, über die Welt zur gegenseitigen Belehrung der Menschen führen, frei wie Luft, die wir atmen und in der wir uns bewegen. Jefferson war Symbol amerikanischer Kreativität und er wusste, wovon er sprach. Er war immerhin der Gründer des amerikanischen Patentwesens. Der Staat soll Information an die Bürger verteilen. Auf den materiellen Profit für die Erfinder kommt es erst in zweiter Linie an. Nur ausnahmsweise darf einem Erfinder ein vorübergehendes Monopol gegeben werden, wenn der gesellschaftliche Nutzen für alle erwiesen ist. Wo stehen wir heute? Wo bleibt der gesellschaftliche Nutzen? Wo bleibt die kulturelle, wirtschaftliche, standortpolitische Entwicklungsidee? Welche Signale setzen wir, wenn die Anzahl der Patentanmeldungen zum Maßstab der Kreativität gemacht wird? Deutet das nicht eher auf den Untergang einer Entwicklung hin? Fragen über Fragen, auf die es nur eine einzige Antwort gibt. Kreativität, Entwicklung und Wissen muss frei sein. Sie bauen auch auf freiem Wissen auf. Ich komme zur 500 Millionen Klage gegen Microsoft. Im Kern geht es um zwei Punkte. Zum einen warf die Kommission dem Software-Riesen wiederholt vor, er dehne seine marktbeherrschende Stellung bei PC-Betriebssystemen, das Windows, mit rechtswidrigen Mitteln auch auf den Markt der einfachen Serverbetriebssysteme aus. Zum anderen wurde die Verknüpfung von Anwenderprogrammen mit dem PC-Betriebssystem, das sogenannte Bundling, als Missbrauch gewertet, weil andere Programmanbieter damit vom Markt gedrängt wurden. Rechtsexperten verweisen darauf, dass die Kommission mit dem Entscheid juristisches Neuland betritt. So erklärte der Wiener Kartellrechtsspezialist Axel Reidlinger, die Einbindung des Media Players sei wahrscheinlich keine nach EU-Kartellrecht verbotene zwingende Koppelung von zwei Produkten, sondern vielmehr eine faktische Integration zu einem einzigen Produkt. Es bleibe abzuwarten, ob die Strafe auch vor dem Europäischen Gerichtshof halten wird. Finanziell wäre die Geldbuße selbst bei Rechtskraft zu verschmerzen. Microsoft sitzt immerhin auf liquiden Vermögenswerten von über 53 Milliarden Euro. Und das können die aus der Portokasse bezahlen. Man darf schon gespannt sein, ob die EU oder ein Unternehmer den längeren Arm hat. Eigentlich eine sehr interessante, in Klammer amüsante, aber eine ganz neue Perspektive. Die grundsätzliche Problematik dahinter. Ich denke, dass ich das grundsätzliche Problem mit den jeweiligen Anmerkungen zum Ausdruck gebracht habe, komme nochmals auf Thomas Jefferson zurück. Der sagte: Jeder, der jemals ernsthaft über dieses Problem nachgedacht hat, ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Niemand hat sozusagen ein natürliches Recht auf separates Eigentum, sagen wir, an einem Stück Land. Alles gehört dem Menschen gleich und gemeinsam. Eigentum wird es erst dann, wenn jemand es nimmt, und er verliert es wieder, wenn er es aufgibt. Denn eines ist klar, so etwas wie eine stabile Sachherrschaft über die Dinge ist nur ein Geschenk sozialer Gesetze, die im Prozess der Zivilisation erst ganz, ganz spät gefunden und gesetzt wurden. Es wäre daher mehr als kurios, wenn eine Idee der flüchtige Ausdruck unseres Denkens als ausschließliches und stabiles Eigentum anerkannt würde. Natürlich kann die Gesellschaft irgendwelche Regeln setzen, die einem Erfinder exklusive Rechte verleihen, aber es handelt sich nicht um ein natürliches Recht. Es geht alleine um den Nutzen für die Gesellschaft. Fundamental für sein Denken war sein Glaube an die Freiheit von Idee und die Furcht, dass diese Freiheit durch irgendwelche Restriktionen eingeschränkt werden könnten. Jefferson hatte deshalb eine klare Vorstellung davon, was eine Regierung darf und was nicht. Das Patentrecht ist in einer Krise, in den USA wie auch bei uns in Europa. Umso wichtiger ist es, sich den Grundsätzen und Grundwerten zu besinnen. Jedenfalls ist mehr als strittig, ob Softwarepatente irgendeinen Nutzen haben. Selbst unverdächtige Stimmen wie die Federal Trade Commission, FTC der USA, verlangen in ihrem Report vom Oktober 2003 Änderungen im herkömmlichen Interessensausgleich. Gerade in der Software- und Internetindustrie verhindern Patente in vielen Fällen Innovationen. Einen Ausblick zum Landesbezug dieses Themas. Als Verantwortliche haben wir, so glaube ich, stärker auf die Entwicklung zu achten. Wir müssen es und alles erdenkbar Mögliche zur Sensibilisierung dieser Thematik unternehmen und aus Sicht der öffentlichen Verantwortung alles dazu beitragen, dass nicht die Monopolisierung, sondern die Entwicklung unserer kleinsten und mittleren Betriebe unterstützt werden. Die Entscheidungsträger haben in den Bereichen zu wenig Einblick und brauchen Informationen. Das auf jeden Fall sehe ich persönlich so. In Sachen Patentrecht sage ich, weniger Recht ist mehr Chance für die wirtschaftliche Entwicklung in jedem und ganz besonders in unserem Land. Diese Problematik wurde auch in unserem Nachbarland Deutschland schon früh erkannt und ich zitiere dazu eine Pressemitteilung der CSU vom 20. September 2000, in der der Abgeordnete Dr. Mayer ein Moratorium statt der Ausweitung der Softwarepatente verlangt. Eine hochinteressante Idee, auch für uns jetzt, wenn ich daran denke, dass das EU-Parlament die Entscheidung erst ratifizieren muss. Darin steht, zu der am 20. November beginnenden Konferenz der europäischen Patentämter legt der für den IT-Bereich zuständige Sprecher der CSU-Landesgruppe in Deutschland, Bundestag Dr. Martin Mayer, folgendes Eckwertpapier vor. Statt der beabsichtigten generellen Öffnung des Patentschutzes für Software in Europa muss ein zweijähriges Moratorium beschlossen werden. Auf der diplomatischen Konferenz 2000 der europäischen Patentämter ist vorgesehen, Programme für Datenverarbeitungsanlagen aus der Ausnahmevorschrift Artikel 52 Absatz 2 Europäisches Patentübereinkommen zu streichen und somit generell die Patentierung von Software erst überhaupt zu ermöglichen. In der Fachwelt gibt es gegen diese Absicht die berechtigte Befürchtung, dass durch den Revisionsvorschlag einmal Monopolstellungen großer Softwarehäuser gestärkt und erweitert werden, dann kleine Softwareunternehmen und selbstständige Programmierer in ihrer Existenz arg bedroht und insgesamt der Fortschritt in der Softwareentwicklung deutlich gebremst würde. Eine derart verheerende Entwicklung, die sich in den USA schon jetzt abzeichnet, darf in Europa nicht stattfinden. Deshalb muss vor einer weiteren Rechtsetzung für den Schutz von Software eine gründliche öffentliche Diskussion von Fachwelt und Politik auf der Basis der folgenden Grundsätze geführt werden. Nämlich das Ziel des Rechtsschutzes für Software. Der Rechtsschutz muss Programmierer und Unternehmer in die Lage versetzen, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. Die finanzielle Entlohnung, die sich nur über den Rechtsschutz verwirklichen lässt, ist der wichtigste Anreiz für Fortschritt in der Softwareprogrammierung und auch Anwendung. Der Rechtsschutz darf aber nicht zur Stärkung von weltbeherrschenden Monopolen führen. Er muss den Wettbewerb fördern, statt ihn zu verhindern. Vor allem darf er keinesfalls kleine Softwareunternehmen und selbstständige Programmierer benachteiligen oder gar in ihrer Existenz bedrohen. Dazu braucht es auch einen maßgeschneiderten Rechtsschutz. Das Urheberrecht wurde zum Schutz von künstlerischen und schriftstellerischen Werken geschaffen. Es schützt auch Computerprogramme in ihrer Eigenschaft als Sprachwerke. Allerdings schützt das Urheberrecht die Software nur unzulänglich. Die Patente wurden im beginnenden Industriezeitalter zum Schutz technischer Erfindungen eingeführt. In Ausgestaltung und Zeitdauer tragen sie den Erfordernissen der Wissensgesellschaft nur ganz unzureichend Rechnung. Software ist im Vergleich zu schriftstellerischen und künstlerischen Werken und zu technischen Erfindungen etwas völlig Neues, ja sogar etwas ganz Andersartiges. Sie ist das elementare Hilfsmittel in der Informationsgesellschaft und dringt in immer neuere Bereiche vor. Daher muss für sie ein eigenes, maßgeschneidertes Instrument des Rechtsschutzes geschaffen werden. Was fordern wir daher von unserer Bundesregierung? Die Bundesregierung muss deshalb dem Nationalrat einen Bericht zu ihrer Haftung beim Rechtsschutz für Software geben, sodass noch vor der Konferenz im November eine Debatte stattfinden kann. Sie muss darauf drängen, dass Vertreter von einschlägigen Organisationen und Parlamentariern die Möglichkeit der Teilnahme und das Rederecht bei der Konferenz eingeräumt wird. Sicherstellen, dass auf der Konferenz keine Ausweitung des Patentschutzes für Software beschlossen, sondern stattdessen ein zweijähriges Moratorium vereinbart wird. Durch geeignete Maßnahmen wie Foren, Arbeitsgruppen, Expertengespräche und anderes dafür sorgen, dass der Diskussionsprozess intensiviert wird und zu einem langfristigen, tragfähigen Ergebnis führt. Dafür sorgen, dass die EU, die gegenwärtig eine Richtlinie zur Softwarepatentierung vorbereitet, in das Moratorium und den Diskussionsprozess einbezogen wird. Das sind Forderungen, die vorher Gültigkeit hatten und erst recht jetzt, nachdem die Entscheidungen kurz bevorstehen, gefordert werden müssen. Noch ist es Zeit, in Europa die Weichen zu stellen und eine übereilte Ausdehnung der Patentierbarkeit von Software zu verhindern. Es darf zu keiner Stärkung weltweiter Monopole und nicht zum Aufbau neuer feudalherrschaftlicher und kolonialer Machtstrukturen im Informationszeitalter kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.